Übrigens, Gratulation an wen auch immer von euch zwei, der diesen Post gemacht hat. Da ist die Ankündigung.
Oh, Halleluja.
So, ich habe live miterlebt, wie ich am vor der roten Ampel stand und Sanka kommt von hinten und ich muss auf die Kreuzung rausfahren. Geiler Moment. Okay, wo war ich? Was wollte ich sagen? Ja, die Ankündigung für den Podcast war schon wieder witziger, als der ganze Podcast wird. Finde ich gut, bin heute schlecht drauf, habe nicht viel zu erzählen. Ich freue mich drauf, bis später.
Es ist eigentlich immer das Schwierigste bei uns dreien. Wie finden wir den richtigen Einstieg, um eine neue Folge zu beginnen?
Ich finde es immer gut, wenn das, ich habe das Gefühl, jeder Podcast kriegt das hin einfach, dass wir von Anfang an einfach anfangen zu reden. Außer wir schauen uns einfach in die Skype-Kamera einfach peinlich so drin an. Niemand will was sagen. Niemand will einfach sagen, hey Leute, jetzt kommen wieder die drei Frankenzeichen und erzählen euch eine Stunde lang irgendeinen Scheißdreck.
Und wir haben unser Intro.
Hey, sympathisches Reinstolpern ist auch schön.
Ja.
Und damit herzlich halt willkommen.
Wir müssen es hinkriegen, dass es endlich mal sympathisch wird.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die drei Frankenzeichen. Mal wieder mit Marius und Flo. Freut mich, dass ihr mit dabei seid.
Hallo Daniel, grüß dich.
Das war mal wieder ein weltbewegender Start hier. Apropos weltbewegend. Ich hab gerade ein super Video gesehen. John Oliver hat geredet über Boris Johnson, der wahrscheinlich jetzt der neue Premierminister von Großbritannien
Wer ist John Oliver? Ich dachte, erst ist es der Koch. Warum kenne ich eigentlich die Leute nicht?
John Oliver, das ist der beste Late-Night-Host aller Zeiten.
Ach ja, doch, das hast du schon mal gezeigt. Ja, okay. Ja, ich habe alles zurück.
Der spricht sogar, ich bin so dumm. Der spricht als Synchronsprecher bei der neuen Verfilmung von König der Löwen den Zazu, diesen Vogel, der da immer als Diener rumfliegt.
Auch König der Löwen, nie gesehen, kenne ich auch nicht.
Du hast König der Löwen nie gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Moment.
Ja, ich habe so sehr viele, okay, wir machen das anders. Ich mache jetzt das große Film-Outing. Es geht gleich unangenehm los in der Folge mit mir. Ich lese jetzt eine Liste vor von Filmen, die ich auf meiner Watchlist habe und bis heute nicht gesehen habe.
Aber König der Löwen habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass man zumindest, wenn man auch nur ansatzweise irgendwas von Disney gut findet, dass man den gesehen haben sollte oder gesehen hat einfach. Also ich glaube, ich kenne wirklich ungefähr keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich engeren Kontakt habe, der König der Löwen nicht gesehen hat.
Ich glaube, also da kam als Kind doch eigentlich auch fast nicht drum rum.
Da ist man doch von den Eltern gezwungen worden.
Ich habe aber das Gefühl, dass ich in einem Haushalt groß geworden bin, in dem Filme einfach egal waren. Ich habe wirklich auch aufgrund dieser Liste, die ich jetzt gleich vorlese, ich habe so viele Filme nicht gesehen, wo ich sag, selbst wenn du einfach keinen Bock auf Filme hast, gibt es doch so einen Grund, so eine Grundsammlung, die man doch mal seinem Kind zeigen muss. Zum Beispiel, und damit lege ich los. Gut, vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe noch nie in meinem Leben Scarface gesehen. Ich habe noch nie Blues Brothers gesehen.
Du hast als Kind niemals Scarface gesehen.
Nee. Ich habe noch nie in meinem ganzen gottverdammten Leben irgendeinen Teil von Back to the Future gesehen. Ich habe noch keinen einzigen Teil von Rocky oder irgendwas gesehen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen, ich wollte gerade sagen Reservoir Dogs, aber das hat die Hälfte der Menschheit eh noch nicht gesehen wahrscheinlich, weil es nur Pulp Fiction kennt. Was habe ich noch nicht gesehen? Aber ich finde, das ist schon mal, also wenn ich Leuten sage, ich habe kein Back to the Future gesehen, habe ich schon so oft gefühlt einen in die Fresse bekommen.
Ja.
Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ich habe jetzt auch mäßig Bock, das nachzuholen, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
Der Film ist halt einfach absoluter Kult. Also ich habe den als Kind halt auch schon irgendwie hoch und runter schauen müssen am Anfang und dann aber halt auch freiwillig.
Ja, muss ich es mir dann anschauen, nur weil es Kult ist?
Nee,
auch weil es gut ist.
Ja, natürlich, weil es gut ist, aber weißt du, das ist ja oft mit Kultfilmen so, irgendwann verlierst du auch einfach das Auge dafür, ob das wirklich auch ein guter Film ist oder nicht.
Ich habe auch die These, dass manche Filme einfach nicht funktionieren, wenn man sie spät schaut. Die These lege ich immer nur an mir, wie immer. Nämlich habe ich zum Beispiel alle bis dahin erschienenen Star Wars Teile, also Episode 1 bis 6, mit 18 Jahren erst gesehen. War mir davor einfach auch scheißegal. Und ich finde es auch schon gut, aber mir ist einfach auch Star Wars egal, weil es für mich einfach kein Jugendkulturgut ist, sage ich mal. Ja. Und habe die These, umso früher man das schaut, umso länger findet man es geil. Und das Gleiche mit Back to the Future und dem ganzen anderen Quatsch. Drum habe ich auch mäßig Lust, mir das alles nochmal anzuschauen.
Ich muss mich halt bei deinem Outing auch voll anschließen, ehrlich gesagt. Star Wars habe ich gesehen, erst alle Teile, als Episode 7 rauskam. Back to the Future habe ich irgendwann mal den ersten Teil gesehen. 2 und 3, keine Ahnung. Was hattest du auf der Liste?
Ich sehe gerade noch alle Matrix-Teile. Die habe ich den ersten zu Hälfte
gesehen. Matrix habe ich auch keinen gesehen. Wollte ich den ersten neulich anfangen, habe ihn angefangen, habe nach 20 Minuten ausgeschaltet. Als ich gesehen habe, er bekommt die Pillen, dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich eh Bescheid.
Was?
Nach 20 Minuten. Die ganzen Spider-Man-Teile. Da habe ich den ersten gesehen, fanden scheiße und habe die alle anderen nie mehr angeschaut.
Ich habe Star Wars Episode Teil 4, glaube ich, 3 oder 4 Mal versucht zu schauen und habe es nicht länger als eine Dreiviertelstunde ausgehalten, weil es einfach so dröge war.
Jungs, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Auflistung ist von Filmen, die ihr nicht gesehen habt, oder ob ihr mich gerade einfach mental fertig machen wollt. Das ist, oh Gott, mir blutet gerade das Herz.
Aber das ist genau mein Problem, weil es gibt Leute, denen sagst du einfach, hey, ich habe den Film einfach nicht gesehen, weil er einfach in meinem Leben noch nicht stattgefunden hat. Und da fühlen sich sehr viele Leute persönlich angegriffen und denen möchte ich einfach allen Schelle geben. Weil es ist einfach ein gottverdammter Film, den ich einfach nicht gesehen habe und diese andere Person schon.
So.
Und
es ist kein Glaubenskrieg. Da muss ich direkt aber reingrätschen und sagen, ja, aber ich kann nicht, also das ist was komplett anderes, wenn man einen Film nicht gesehen hat, einfach weil es sich nie ergeben hat oder was. Oder wenn man einen Film anfängt und nach 20 Minuten wieder abschaltet oder 3 oder 4 Mal versucht.
Aber das ist doch gerade der Sinn von einem Film. Wenn du doch einen Film schaust, finden die einen gut und die anderen finden schlecht. Und drum wird er über den Film geredet, um zu schauen, wer findet gut, wer findet schlecht und warum. Wenn jeder einen Film geil findet, sagt jeder, ah ja, hab ich gesehen, ja, ist gut, ne? Ja, ist gut. Und dann ist das Gespräch beendet.
Dir ist aber schon klar, wir reden hier gerade nicht objektiv, Marius. Jeder weiß, dass das vollkommener Schwachsinn ist, jemanden fertig dafür zu machen, dass er einen Film nicht gesehen hat. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. That being said, what the fuck, kein Matrix gesehen? So.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, solche Filme passen in mein heutiges Sehverhalten überhaupt nicht mehr rein. Ich bin halt so der Typ, ich brauche ganz viel, was ich so rein auditiv hören kann, wo ich eigentlich das Bild eigentlich gerade dazu brauche, was ich mich stundenlang beplätschern kann, während ich andere Sachen mache. Dann Matrix habe ich, glaube ich, irgendwann versucht, mal um 9 Uhr abends reinzuschmeißen und hatten schon 3 Tage vorher immer wieder angeschaut und dann doch wieder eine Serie angeschalten, weil ich einfach irgendwie die Hürde einfach nicht pack.
Du musst dich auch in dieses ganze, wie waren die Filme früher, Feeling reinsetzen. Du kannst ja auch kein 50er-Jahre-Film mit dem heutigen Sehverhalten anschauen, dann kannst du sagen, jo, der Film ist immer scheiße, weil das sind ja alles nur hier in der Szene mit der Totalen gedreht, die rumschwenkt. Ist ja Quatsch. Du musst dich ja auch wirklich dafür erstmal öffnen, du musst da Bock drauf haben. Und das ist mir einfach als alter Mann mit so viel Arbeit verbunden manchmal.
Ja, teilweise gebe ich dir da recht. Also ich habe das Gefühl, dass manche Filme auch nur in einer bestimmten Zeit richtig gut funktioniert haben. Also halt dann natürlich meistens in der Zeit, wo sie rausgekommen sind. Aber so manche Filme, die ich jetzt auch in den letzten Jahren gesehen habe, die schon älter sind, Entschuldigung, die funktionieren auch heute noch. Also ich war zum Beispiel total begeistert von Shawshank Redemption. Den fand ich super, super geil. Was habe ich neulich gesehen? Die üblichen Verdächtigen, glaube ich.
Taxi Driver funktioniert auch noch sehr gut.
Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Also ich gebe dir da auch recht so, aber ist halt, wie gesagt, man muss sich halt ein bisschen reinfinden.
Aber das ist ja, naja, aber da ist die Frage, wieso? Also wieso musst du dich da reinfinden? Hast du das Gefühl, dass du dann irgendwie, wenn du einen Film, der in den 70ern entstanden ist, dass du dann erst ins 70er-Feeling kommen musst, weil das Setting so ist, oder?
Nee, also weil ich ja auch, wenn ich einen Film schaue, überlege ich mir auch, wie ist der entstanden, dieser Film? Und wie ist die Zeit gewesen? Und wie hat man da damals Filme gemacht? Und wie hat man damals Filme erzählt? Weil man hat früher zum Beispiel nicht geschnitten wie ein Geisteskranker, dass Leute über den Zaun springen, in 18.000 Schnitten, sondern ist einfach jemand über den Zaun gesprungen in einer saulangen Szene und hat niemand gesagt, oh, das ist aber hier eine geile Plansequenz, lecco mio. Sondern da war es halt einfach eine lange Szene. Punkt. Und das musst du halt erst wissen und schauen und drum ist das für mich die Arbeit, die ich da machen muss.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Schnelle Schnitte. Das ist tatsächlich irgendwie so ein relativ krasses Ding. Also worüber sich eigentlich gerne irgendwelche Rentner und Rentnerinnen aufregen und so, oh, ich kann das gar nicht mehr schauen, da wird die ganze Zeit da schon wieder geschnitten, schon wieder, ich sehe das gar nicht. Aber so zum Teil stimmt's auch. Also weil, wie du gesagt hast, auch so was Einfaches wie, da springt jemand aus dem Fenster, kannst du heutzutage im Prinzip nicht mehr zeigen, einfach eine Einstellung, der springt aus dem Fenster, sondern du hast dann irgendwie hinter ihm, vor ihm noch irgendwie Action-Shot. So aus 5 Perspektiven mindestens dann irgendwie so eine Bewegung, die halt, weiß nicht, 2 Sekunden dauert.
Deswegen kann ich mir auch moderne Actionfilme auch einfach nicht anschauen, weil ich dieses Schnittgewitter nicht aushalte. Hm. Habt ihr John Wick gesehen, den aktuellen Teil?
Nee. Ja, ich hab die neulich 1 und 2 gesehen, den dritten noch nicht.
Weil da soll es ja auch wieder ganz toll gelöst sein. Ich habe den selber noch nicht gesehen. In einen großen aufgelösten Einstellungen, ohne halt einfach die Szenen einfach nur zu verschneiden, weil dann da bin ich auch der Rentner, das geht mir einfach zu schnell.
Mhm. Ja, das kann ich für 1 und 2 auf jeden Fall auch bestätigen. Da hatte ich auch das Gefühl, ich habe auch gewusst, dass die Action-Szenen irgendwie sehr krass in irgendeiner Form sind. Und da ging ich auch von aus, dass die jetzt nicht hier das große Schnittgewitter machen, sondern dass es eher so an The Raid angelehnt ist, dachte ich mir, dass es halt sehr die Gewalt nicht gezeigt wird, aber halt die Action wirklich gezeigt wird, dass es halt nicht dumm rumgeschnitten wird. Und das war ein bisschen anders wie gedacht, aber ich gebe dir recht, dass das auf jeden Fall in 1 und 2, es hat eine realistischere Form des Action-Kinos als ein Transformer-Film.
Okay. Komisch. Von John Wick weiß ich gar nichts. Also die habe ich auch nicht gesehen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es ein Typ ist und irgendwas passiert mit seinem Hund. Und also in allen Memes wird nur davor gewarnt, dass man dem Hund von John Wick nichts tun soll.
Man könnte eigentlich dann in dem Fall auch eine Parallele zu dir ziehen, Daniel. Weil wenn du mein Hundi hast und man mit diesem Hundi was antun, würdest du einfach auch durchdrehen wie ein Irrer.
Ich fühle den Film jetzt schon. Ohne irgendwas anderes zu wissen. Und achso, Keanu Reeves spielt ja die Hauptrolle. Das ist natürlich auch nochmal gut.
Vielleicht bist du einfach ein junger Keanu Reeves. Das wäre krass. Wenn das einfach so eine Lebensbiografie verfilmt wird, aber in der Zukunft. Von dir. Spoiler, deine Frau stirbt. Sorry.
Okay. Ja, die wievielte? Nur damit ich schon mal weiß.
Ich glaube, die erste.
Okay.
Da bin ich mir nicht ganz sicher in der Timeline.
Damit ich weiß, dann heirate ich erstmal eine, die ich nicht so gut finde. Und dann.
Ist aber für die Charakterzeichnung relativ wichtig, dass du die schon gut findest, tatsächlich. Oh. Und die musst du ja deinen Hundi schenken.
Kann ich sie?
Ich verrate gerade den ganzen Film einfach.
Kann ich sie gut finden, aber nur so auf freundschaftlicher Basis reicht es?
Du, Liebe ist unendlich, Daniel, ganz ehrlich. Oh, das sind deine Grenzen, die du dir setzt.
Aber ich habe einen Dogger am Ende, ja? Weil sonst ja, will ich da gleich gar nicht.
Jetzt höre ich auf zu reden.
Oh Mann, ey. Jetzt hab ich schon überhaupt keinen Bock. Ich musste neulich die Frage beantworten, was ich machen würde, wenn ich eine Million Euro hätte. Und natürlich war meine Antwort, ich würde mir einfach einen Doggo holen. Weil dann also könnte ich mich auch, da.
Also als König von Franken, denken wir, sage ich es jetzt, aber ich sage es wirklich als Privatperson. Ich finde eine Million Euro jetzt auch nicht so viel Geld, dass du sagst, davon lasse ich jetzt mal mein Leben lang leben. Ich habe mir das mal rechnerisch errechnet. Hier nochmal, das ist das Wort des Tages. Ungefähr bräuchte man, also mit meinem Lebensstandard, sage ich mal, 13 Millionen von jetzt an bis Lebensende, da geht es quasi auf Null raus.
Ja, aber du,
Leute, ich habe ein Geständnis gleich einmal. Ich weiß nicht, seht ihr es in der Kamera?
Nee, man
sieht. Ja, du musst die Weichzeichnung ausschalten. Das muss man wissen. Wir zeichnen ja immer über Skype auf und wir haben diese Funktion entdeckt, dass man den Hintergrund weichzeichnen kann, also dass er unscharf ist, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber wir es einfach auch alle drei anhaben. Und jetzt hat man kurz nicht gesehen, was der Flo da auf sein Handy gezeigt hat, aber vielleicht schaltet es jetzt kurz aus oder liest es uns vor. Und dann kann ich diese lange Brücke beenden und gebe das Wort jetzt an den Flo. Okay, Lotto so. Aktuell. Sie sind im Euro-Checkpot.
Ich habe ein Geständnis. Ich habe mir das aber durchgerechnet und dachte mir so, nee, das ist es einfach nicht. Ich spiele jetzt Lotto. Und ich muss sagen, ich habe 2 Scheine gekauft, mit 2 Scheinen den doppelten Einsatz wieder zurückgeholt. Und ich sag, wie es ist, ich bin mein Leben in der Spielsucht versunken. Ich komme da nicht mehr raus. Jetzt ist es vorbei.
Ich kann den Ball gern zurückspielen. Ich habe nämlich in meinem Leben auch schon mal die große Lotto-Spielzeit gehabt, in der ich schätze jetzt wirklich mal, 150 Euro da reingedonnert habe und habe vielleicht 6 Euro rausgekriegt. War auch spitzenstich.
Aber das ist ja noch harmlos. Also mit 150 Euro kann man ja noch arbeiten. Ich meine, klar, das kann den typischen Mediengestalter auch schon mal in den finanziellen Ruin treiben, das wissen wir auch, aber es ist noch verhältnismäßig okay.
Aber was würdet ihr machen? Ich finde wirklich, also das ist auch das langweiligste Gedankenexperiment der Welt, weil es an jedem Stand durch immer gesagt wird. Aber was würdet ihr machen? Würdet ihr jetzt so viel Millionen gewinnen, dass ihr einfach nichts mehr machen müsst? Also was wären die ersten Handlungsschritte? Flo, du bist dran als Spielsüchtiger. Einfach alles wieder in Lottoscheine reinwerfen.
In meinem Kopf überschlägt sich gerade alles. Ich bin kein Typ dafür, der dann völlig ausrastet und sich 5 Autos holt und eine Villa und dann den Rest seines Lebens am finanziellen Abgrund verbringt, weil einfach alles rausgeballert hat wie ein Irrer. Ich glaube, ich würde mir einen sehr, sehr guten Anlage- und Vermögensverwalter holen, der mich berät, um den größten Anteil so wegzuschaffen, dass man davon leben kann und dass das Geld so ein für einen arbeitet. Und dann würde ich mir wahrscheinlich einen luxuriös ausgebauten Crafter oder Sprinter holen und dann erstmal irgendwo in die Weltgeschichte fahren und einfach erstmal auf alles scheißen.
Das klingt eigentlich solide.
Solide?
Voll. Zu dem Punkt werde ich gleich auch nochmal kommen. Ich gebe nur kurz meinen Plan durch. Ich würde auch so Teil zur Seite legen, langweilig. Würde meiner Familie irgendwie so ein bisschen was abgeben, das, weil ganz ehrlich, die würden es irgendwie erfahren, wenn ich plötzlich irgendwie mit Rolex und Diamanten einer Krone irgendwie vor ihnen sitze.
Aber es sind schon mal gute Grundpläne.
Für mich würde ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Auto und irgendwas, was ich echt nicht brauche, aber einfach will. Und dann würde ich meinen Job kündigen und würde aber schon wieder einen Job annehmen, aber irgend sowas, irgend so ein Nebenjob, vielleicht so in der Gastro oder sowas. Weil dann gehst du ja plötzlich mit einem ganz anderen Standing einfach hin. Dann gehst du ja auch einfach hin, so, ja. Also ich meine, du kriegst den Job eh, weil du trittst dann einfach da auf und sagst ganz ehrlich, ich habe das nicht nötig, ja. Ich mache das wirklich nur, weil ich richtig Bock drauf habe. Dann sagen sie, ja, okay, gut, wenn du richtig Bock drauf hast, okay, dann machen wir das. Dann bedienst du halt so ein bisschen nette Leute und so weiter. Und wenn dann irgend so ein Assi kommt, dann kannst du ihm einfach ins Gesicht spucken und einfach so einen Teller über ihn rüberhauen, weil hast ja nichts zu verlieren. Also
ja, außer die Anwaltskosten.
Soll er mich doch verklagen, aber das ist ja, weißt du? Und dann suche ich mir einen Job nach dem anderen und mache quasi das, was die Leute, die normalerweise diese Jobs haben, sich nicht erlauben können. Oder dann setze ich mich auch mal an die Aldi-Kasse und immer der 5. jeden Tag, bei dem irgendwas nicht piepst, wenn ich es über den Scanner ziehe.
Spuck ich ins Gesicht.
Und der sagt, oh, ist es heute kostenlos, dem gebe ich einfach eine schöne Nackenschelle. Und so gehe ich das einfach durch mit allen Berufen, so irgendwie, weiß nicht, Busfahrer, die nicht gegrüßt werden oder irgendwie, was weiß ich, so, diese ganze Geschichte.
Es klingt ein bisschen danach, als würdest du so ein Superheld so, sein, der so auf Selbstjustiz macht und dein Ziel sind so typisch deutsche Klischee-Menschen, die einfach, auf Instagram sind es die Allmanns, die große Seite mittlerweile, aber dass du einfach die als Ziel suchst und denen einfach konstant so die Nackenschelle gibst. Das kommt gerade bei mir an.
So ein bisschen. Ich fühl mich so ein bisschen wie der emotionale Robin Hood dann, weißt du? So
der deutsche emotionale Robin Hood.
Ja, genau.
Also Robert Wald.
Das wäre so mein Traum.
Mein Superheldenname ist, Achtung, Robert Gewald. Leute. Aber ich finde die Ansätze gut. Ich habe nämlich auch schon überlegt, wie ich das angehen würde. Aber ich hab immer generell Angst vor solchen Situationen. Weil dann die Angst, das Problem ist, was ich sehe, ist, dass das einfach zu viel Wissen. Und du musst den schmalen Grat finden zwischen, du sagst es keinem Menschen, und du sagst es den Leuten, die es nötig haben, also die es eh irgendwann rausfinden. Weil du musst im Prinzip dafür sorgen, dass das keiner mitbekommt. Weil sonst kommt jeder hin, so macht den lustigen, hey, cool, hey, wie wär's? Das macht doch eh nichts, die Millionen, komm, das ist doch eh 10. Was weiß ich, wie viel man hat, wenn man reich ist. Drum war mein Plan, ich sag das vielleicht meiner Freundin, vielleicht meinen Eltern, ist vielleicht auch eine gute Idee und dann hört es aber auch schon ziemlich schnell auf. Dann muss ich nämlich dafür sorgen, dass das ganze Geld irgendwo hingeschoben wird und dass das so ganz langsam ausbezahlt wird. Ich würde auch einen Job kündigen, würde mir einen anderen suchen, wo ich einfach wirklich Bock drauf habe bis zum Get-No, mache das aber auch nur 20 Stunden die Woche. Weil ganz ehrlich, ich bin reich und bin irre. Ich muss immer arbeiten. Aber einfach, dass du beschäftigt bist, weil du drehst durch, wenn du nichts zu tun hast. Und mein wichtigster Punkt, von Anfang an holst du dir einen guten Psychologen, wo du jede Woche hingehst, weil ich glaube, du drehst komplett durch, wenn du weißt, du hast auf dem Konto, du hast da 40 Millionen liegen, aber du kannst davon nichts ausgeben, weil sonst dein Nachbar sieht, dass du reich bist wie ein Irrer und bricht bei dir ein und stiehlt dir deine, keine Ahnung, Breitling, was man halt noch als Reicher hat.
Ja,
das ist mein Plan. Aber das ist nämlich das, was dann dich kaputt macht. Du musst im Prinzip dein ganzes Leben lang weiterführen, als hättest du keine Million gewonnen. Aber du weißt ja natürlich, du hast die Million gewonnen. Hm.
Oder du sagst einfach allen um dich rum so, also oder zumindest die, die du auch vielleicht beteiligen willst daran, sagst du einfach nur so, jo, ich habe 200.000 gewonnen und ich habe jetzt 150.000, da habe ich an euch ausgezahlt, den Rest will ich für mich behalten.
Genau, also schon mit, ich würde schon mit dem Gewinn irgendwie rausgehen, aber halt massiv untertreiben.
Ja. Weil, und ich würde mir eine Krone kaufen, dass ich endlich König von Franken werde.
Dann sag doch jetzt mal bitte kurz, Flo, wie viel hast du denn wirklich gewonnen im Lotto mit deinen ersten zwei Scheinen?
Einsatz verdoppelt.
ist deine Hausfrau da hinten im Hintergrund, die läuft, oder ist das der Gärtner?
Nee, das Garten.
Das ist Garten, okay.
So, aber du hast was Interessantes gesagt, Flo, und zwar dieses mit Anlegen, Anlageberater und dann das Geld für sich arbeiten lassen. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich mir manchmal denke, wenn ich wirklich krass viel Geld hätte, würde ich das wirklich irgendwo investieren, dass ich wieder immer was rauskriege. Weil das Prinzip ist im Prinzip, guter Deutsch kannst du Sprache machen.
Rechnerisch gerechnet.
Dann habe ich mir jetzt denkend gedacht, das Ding ist ja, du verdienst im Prinzip Geld damit, dass du reich bist. Also das heißt, der einzige Vorteil oder die einzige Leistung, die du erbracht hast, ist es, reich zu sein. Und das ist ja einfach eigentlich sackunfair gegenüber den Leuten, die halt arm sind. Also dass du, wenn du reich bist, wirst du immer reicher und die arm sind, haben halt einfach keine Möglichkeit, an diesen Punkt zu kommen. So. Und ob du es dann noch, inwiefern das gerechtfertigt ist, dass man es so macht und inwiefern nicht.
Ich verstehe die Frage
nicht. Ich verstehe die Frage auch nicht. Stellst du in Frage, dass man das Geld arbeiten lässt für sich? Dass man das Geld vermehrt?
Ja.
Grundsätzlich, stellst du das in Frage?
Ich gehe jetzt davon aus, sagen wir mal, wir gewinnen 20 Millionen. Dass man sagt, okay, jetzt lasse ich mein Geld für mich arbeiten.
Mach mal 30, komm,
mach mal 30. Einfach, um es rechnerisch ein bisschen einfacher zu machen. Mach mal 30. Und ich lege die an und jetzt verdiene ich vielleicht jeden Monat, ich habe halt keinerlei Abschätzung, sagen wir mal 2%, also 12 Euro im Monat. Okay. ihr merkt schon, ich hab's mit Zahlen. Aber keine Ahnung, ich verdiene dann im Monat meine 60.000 Euro oder was. Einfach nur, weil ich mein Geld angelegt habe. Und diese 60.000 sind ja schon unendlich viel mehr, als ich normalerweise verdienen würde.
Man muss sich halt selber die Frage stellen, will ich in Protz und Rubel leben? Oder was brauche ich wirklich, um halt einfach ein sorgenfreies Leben zu leben? Weil das ist das im Prinzip, was man sich doch eigentlich wünscht. In den Tag zu gehen, ohne zu wissen, ohne die Sorgen zu haben, okay, ich muss jetzt hier arbeiten, ich muss jetzt das und das machen und ich muss schauen, dass ich am Ende irgendwie über die Runden komme, was zur Seite schaffe, um mir dann in mehreren Monaten irgendwas leisten zu können, um halt irgendwie meinen Lebensstandard ein bisschen zu heben. Und da mag ich total eigentlich diesen Sofortrente-Dinger, wie, keine Ahnung, ich glaube, was ist das? Ich habe keine Ahnung.
Ja, das gibt so eine
Glück, Lotterie. Glückslos oder das. Ja. Da kriegst du halt eigentlich, keine Ahnung, für 20 Jahre 10.000 Euro im Monat. Und das ist so eine Summe, wo ich sage, okay, wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene, da kann ich mehr als gut davon leben, kann mir eigentlich alles leisten, was ich will, um halt einfach kein Leben in Protz zu leben, aber ein sorgenfreies Leben zu leben. Und mit dem Rest kann man sonst was machen. Also nichts unbedingt, was jetzt für mich persönlich ist, sondern es ist immer so doof zu sagen, okay, was spenden oder was, aber keine Ahnung, damit kannst du halt wirklich Projekte machen, die da am Herzen liegen. So. Und wenn du halt so viel hast, dass das Geld in Anführungszeichen für dich arbeitet, dass du halt so einen normalen, gehobenen Monatslohn irgendwie rauskriegst, dass du halt an sich sorgenfrei bist, mehr willst du doch eigentlich gar nicht oder mehr wollte ich nicht.
Also ich würde einen Getränkemarkt aufmachen. Das ist meine Form mit dem Geld eigentlich. Ich hätte Bock auf einen geilen Getränkemarkt, wo ich einfach geile Getränke anbiete. Ein guter, wirklich sehr gutes Sortiment. Kann man sich auch gerne was wünschen, was man haben will. Da kommt es 2-3 Tage später, je nachdem, wie schnell der Lieferant ist. Und das Wichtige ist, im Sommer mache ich ein großes Getränkefest. Dann wird dann der Hof freigeräumt, dann werden Leute hingeschickt, die werden sich hingesetzt, gibt schon Bratwurst und andere Dinge, die man isst. Und da gibt's einfach geile Sachen aus dem Sortiment, kann man probieren. Zum wirklich spöttischen Preis. Da gibt's geile exotische Sachen. Da gibt's geile Craft Beers. Da wird auch geil mein Getränk weggemixt, so. Der Vino Iso wird da natürlich dabei sein.
Selbstverständlich.
Wirklich so monatlich wird da einfach so durchzirkuliert, was gibt's für ein geiles Getränk. Und das ist so richtig so ein schöner Dorfgetränkemarkt bist. Das ist meine Form, wenn ich reich bin, wie ich noch ein bisschen Kohle ranscheffel. Weil ganz ehrlich, Aktien anlegen, das ganze Geld habe ich gewonnen, kein anderer, das geht kein anderes Sau was an, außer mein Getränkemarkt.
Das ist ein guter Punkt. Gibt's bei euch im Getränkemarkt, weil mir ist sofort was in den Kopf geschossen, gibt's bei euch im Getränkemarkt ein Getränk, was ihr gerne hättet, was aber nicht da ist? Also, dass ihr sagt, keine Ahnung, ich stehe super auf Karamals, aber es gibt's einfach nicht bei mir im Getränkemarkt. Und deswegen muss ich immer irgendwo anders hin.
Ja, Karamals Light gibt's einfach nicht.
Es gibt Karamals Light?
Ja, das gibt's halt einfach wirklich nicht wahrscheinlich.
Ich habe improvisiert, Leute.
Ja, es gibt das in meinen Augen beste Bier in Unterfranken, das schlappe Säbel aus Aschaffenburg gibt's in meinem Getränkemarkt nicht. Es gibt das zweitbeste, nämlich das Kautzen. Beide Brauereien dürfen gern bei uns auch Werbung machen. Da habe ich nichts dagegen persönlich. Aber das Kautzen gibt's, aber das schlappe Säbel leider nicht. Das ist der einzige Manko, das ich an meinen Getränkemarkt stelle. Aber auch einfach stillschweig, weil ich auch einfach nicht so viel Bier trinke daheim.
Ja, ich bin letzte Woche durch drei verschiedene Läden gerannt und habe versucht, meinen Leergutkasten Huppendorfer loszuwerden. Aber das findest du halt einfach nur in irgendwelchen Sonderrewe-Läden auf irgendwelchen. Das ist das Problem bei diesen Franchises. So, du kaufst beim einen, aber kriegst es woanders nicht wieder los. Weil ich finde gerade sowas, eigentlich könntest du ja meinen, dass in Franken du viel Biervielfalt und viel lokales Bier und von Hausbrauereien irgendwo was findest. Aber wie sieht's bei euch im Getränkemarkt aus? Ich muss sagen, eher mau eigentlich.
Ich gehe ungefähr nie in den Getränkemarkt, weil bei mir im Supermarkt eigentlich alles, was ich an Getränken brauche, immer vorhanden ist. Außer eine Sache, die ich sehr gerne hätte, auch in Massen, ist die dunkle. Das ist ein dunkles Bier von, ich glaube, Brauerei Tillmanns heißt die. Die ist ja auch irgendwo aus der Ecke Augsburg, München, keine Ahnung, irgendwo in Bayern. Und das ist ein richtig geiles dunkles Bier. Und es gibt hier in Augsburg, gibt's einen Laden und der schenkt es aus der Flasche. Und ich bin da jetzt, das erste Mal war ich da, war überrascht, dass es das gab, habe es getrunken, habe gedacht, geil. Das zweite Mal bin ich dann direkt ein paar Tage später hin und habe gedacht, komm, ich will das wieder haben. Und seitdem ich das zweite Mal da war, haben die dieses Bier nicht mehr. Die letzten vier Mal, als ich da war, hatten sie nicht mehr dieses Bier. Und jetzt aus Protest werde ich nicht mehr in diesen Laden gehen.
Also liebe Hörerschaft, jetzt alle schön ein paar Molotov-Cocktails machen, ein paar Nagelbomben und jetzt schön da was reinwerfen.
Ganz
bis sie
genau.
Das wieder auskippen. Das ist gerade das Ziel.
So, ich weiß zwar nicht, wie produktiv das dann ist, ein Molly reinzuschmeißen, aber
Du, ganz ehrlich, fight fire with fire, sage ich immer. Aber kann ich eine kurze Verlosung machen, weil ich habe ein Problem und das würde ich gerne mit dieser Art und Weise lösen. Falls irgendjemand aus Österreich uns hört, ich habe noch einen Kasten im Urlaub gekauft, einen Bierkasten, den kann ich hier nirgends abgeben. Falls denn irgendjemand will, soll ich einfach melden, dann schicke ich den irgendwie in der Post zu oder so. Ist mir scheißegal, aber ich will diesen Kasten im Echo haben.
Aber ist das nicht normalerweise so, dass einfach, wenn die Flaschenform passt, dass das jeder Getränkemarkt annimmt?
Ja, ich an sich schon. Aber ich habe die Vermutung, dass entweder der auf diesem Kasten gar kein Pfand ist in Österreich, dass der Kasten, keine Ahnung, in Marillen ausgegeben wird in Österreich, oder dass die dann einfach nicht annehmen, weil der halt einfach aus verfickt nochmal Österreich kommt. Okay. Das sind meine drei großen Thesen.
Ich glaube tatsächlich, das liegt am Kasten an sich.
Aber es ist so ein ganz normaler Kasten, wie man kennt.
Nee, nicht wegen der Kastenform, sondern weil die Kasten bedruckt sind und Eigentum der jeweiligen Brauereien.
Ah.
Und ich glaube, die müssten dann ja irgendwie zurückgeführt werden.
Ja, das ist es.
Ich glaube, da schlägt dieses Pfandsystem nicht mehr zu.
Liebe Stiegelbrauerei.
Völlig geraten.
Liebe Stiegelbrauerei in Salzburg, falls ihr euren Kasten zurückhaben wollt, meldet euch bei uns.
Wieso bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das niemals passieren wird? Aber wenn, der Marius gibt seinen ab, ich würde dafür dann wieder einen vollen nehmen, wenn wir das irgendwie managen können. Ich sag dann auch dreimal euren Namen hier im Podcast.
Übrigens, du hättest dieses Bier sogar trinken können, Daniel. Wärst du bei unserem Berufsschultreffen dabei gewesen vor 2 Wochen, das stattgefunden hat? Der Flo zum Beispiel war nämlich da und hat das Stiegelbier trinken dürfen.
Und es war vorzüglich.
Es war vorzüglich, das wollte ich
nicht. Ich weiß, war auch eine ganz, ganz harte Nummer für mich. Aber dafür sind wir ja im späteren Sommer nochmal unterwegs. Und das könnte auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, weil das wird wahrscheinlich ein Podcast-Massaker, in dem wir jeden Tag mindestens eine Folge aufnehmen, habe ich jetzt einfach mal so festgesetzt.
Und oder auch fünf.
Und wir werden auch schon so gute mindestens 10 Tage, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall unterwegs sein.
These, ich glaube, da könnte es audioqualitätmäßig ein bisschen mehr rumpeln.
Ja, aber ist schon mal schön. Die erste Tour steht uns ins Haus, bloß noch ohne Publikum.
Genau, ja. Das ist die Waren wir halt da Tour 2019.
Wir machen es halt für uns. Ihr kommt dann halt nach.
Das ist auch so der inoffizielle Untertitel von unserem Podcast.
Die ersten 500 Folgen machen wir für uns drei. Und danach geht's langsam, aber sicher mit den ersten einstelligen Hörerzahlen los.
Ja, schon großartig. Da
geht's aber auch schon langsam Richtung Rente.
Ja, hier, ey, Florian, seitdem du die Millionen gewonnen hast, denkst du nur noch an Rente.
Ich denke auch nur noch an Urlaub, Leute.
Ja, ich hätte es auch bitter nötig. Aber es ist ja auch nicht mehr so lange, ne? In 3 Wochen oder sowas sind wir schon unterwegs. Heieiei, wie die Zeit verfliegt. Das ja, müssen wir auch noch mal.
Das muss man vielleicht auch mal planen.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir auch mal festlegen, was wir überhaupt machen.
Wo fahren wir denn überhaupt hin?
Sonst wird es so. Sonst wird es laufen wie letztes Jahr. Wir fahren noch Richtung Norden. Ja, und wo dahin? Norden. Ja. Aber es hat dafür hervorragend geklappt.
War es gut oder war es gut?
Es war phänomenal.
Side-Fact, von der Tour habe ich auch noch einen Kasten hier rumstehen, den ich loswerde.
Gut, dann nehme ich meinen Stiegelkasten einfach mit. Dann können Sie ihn zusammen allein.
Den versenkt man einfach irgendwo.
Ist er aber nicht den Kasten vom guten Flensburger.
Nee, das Flens habe ich, glaube ich, tatsächlich hier losbekommen.
Ja, das gibt's hier auch noch teilweise zu kaufen. Das finde ich immer ganz schön. Wenn ich wirklich so ein klassisches nordisches Pilz will und da hat man einfach keinen Bock auf diese ganze Jever-Kiste. So, was soll das denn?
Das verstehe ich auch einfach nicht, was da los ist. Quatsch.
Da hole ich mir lieber einen Flens.
Da könnt ihr auch mal schön Molly reinwerfen.
Bei Jever. Bei Jaber. Ja.
Mit Javier.
Ja.
Leute, harter Cut. Was ist in euren Augen das Sinnesorgan, was am ausgeprägtesten ist bei euch und was das Schlechteste?
Das ist wirklich ein sehr harter Cut.
Ich habe nur schlecht ausgeprägte Sinnesorgane. Ich laufe relativ stumm, taub und blind durch die Welt.
Würdest du sagen, du könntest einen Behindertenausweis beantragen?
Ja, vor allem finanziell.
Mein Konto ist auch sehr behindert, das stimmt.
Ich weiß es gar nicht. Ich würde zwar gerne sagen, irgendwie mein Gehör, aber dafür verstehe ich einfach zu häufig nicht, was Leute, die gerade im Dialog mit mir stehen, gerade gesagt haben.
Das sieht man einfach ständig. Bei mir ist das Gehör auch raus. Wenn ich auf so Partys bin und Leute unterhalten sich, ich kann wirklich keiner Konversation folgen, weil ich einfach nicht verstehe, über was die Leute reden. Ich sitze einfach nur da und nick, lach ab und zu. Ah, ja, genau, so habe ich schon erlebt. Und dann ist auch einfach das Gespräch für mich beendet, weil alle mich dumm anschauen und dann gehe ich auch einfach. Weil also auch das Hören ist nix. Mein Riechsinn ist komplett am Arsch, habe ich manchmal das Gefühl. Wir haben neulich eine Seife gekauft, ich rieche so eine Seife. Und eine Freundin sagt so, hey, die riecht doch gut. Ich rieche einfach nichts. Oder wenn ich was rieche, finde ich es einfach scheiße. Mein Riechorgan ist einfach komplett für die Tonne. Ich glaube, das einzige Sinnesorgan, was für mir halbwegs gut funktioniert, ist das Tasten. Und mit dem Sinn kannst du auch am wenigsten anfangen. Also
Was ist mit König Kulinarik?
Ja, das ist ja auch alles
Gaumen?
Ganz ehrlich, ich fress einfach gern. Mehr ist es nicht. Und es ist ja alles mit Nase gekoppelt. Und das ergänzt sich so gegenseitig und behindert sich gegenseitig. Ich glaube, da ist der Mund einfach auch durch. Brille, ja, auch, das wird immer schlimmer.
Ja, ja.
Ich bin da raus aus der Sache, ganz ehrlich, bind mich an Rollstuhl dran.
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich auch Team Fühlsinn, Tastsinn.
Gleichgewichtssinn ist auch komplett raus. Komplett.
Wo gehört denn das hin? Also gehört es zu, weil im Ohr gehört es dann zu hören oder gehört es zu Tastsinn oder zu Sehen? Wo würde es mit untergeordnet?
Das ist, glaube ich, so der Sinneskumpel, der so ganz hinten in der Reihe sitzt, ohne Sitznachbar.
Ja. Hey, ich bin auch noch da.
Hey, Leute, darf ich auch mitspielen? Halt's Maul!
Und dann ab und zu, wenn man zu viel getrunken hat, dann meldet er sich und dann sagt er, so, ja, jetzt bin ich plötzlich
jetzt,
auch wichtig.
Jetzt übernehme ich mal hier die Verantwortung, Leute. Jetzt zeig ich mal, wie der Haken hängt.
Aber ohne Scheiß, Leute, ich meine Sinne sind völlig, völlig, völlig out of control. Ich habe mit sämtlichen Konzerten und Musik die Ohren dermaßen aus dem Leben geblasen. Da geht nichts mehr. Ich renne am Tag dreimal gegen Türstock. Ich bin völlig blind. Riechen, mein Maß ist quasi 90% der Zeit verstopft. Schmecken, im Prinzip kann ich essen, was ich will. Schmeckt alles gleich. Und mit meinen Wurstfingern kann ich eh nichts anfangen. Von daher, eigentlich ist durch bei mir.
Der Mensch ist einfach nicht mehr fürs Leben gemacht. Der entwickelt sich konstant einfach zu einem widerlichen Fleischklops, der einfach rumliegt.
Es gibt so einen Punkt, wo man sagen muss, okay, ich gehe freiwillig auf die Müllhalde und durch den Schredder. Ja.
Wenn ich zum Wertstoffhof fahre und sehe da hier Bio-Kompostmüll, ich mir einfach, ach komm, lege mich dazu, das fällt keinem Menschen auf.
Bisschen Downer gewesen.
Wir haben jetzt eine lange Pause gemacht. Wir haben jetzt wirklich Sommerpause Teil 2 quasi eingeführt. Es ist die vierte Folge innerhalb von wie vielen Monaten? 12? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ja in der Zwischenzeit auch einen Grund gehabt. Ich musste an meinem Langzeitprojekt arbeiten. Und vielleicht wird sich ein oder andere von euch zwei erinnern. Es ist stark in der Überlegung, ob ich mich fürs nächste Jahr als Landrat für den Landkreis Würzburg aufstellen lasse. Und ich habe mir da schon so die eine oder andere Sache überlegt. Jetzt bin ich aber erstmal gefragt, würdet ihr zwei in Landkreis Würzburg ziehen, um mich zu wählen? Und danach können wir wieder wegziehen. Das ist mir scheißegal. Ich brauche die Stimmen einfach.
Kann ich mich bei dir anmelden? Oder brauche ich eine eigene Wohnung?
Da kannst du mit mir rechnen, sage ich mal.
Mache ich sofort.
Das wollte ich doch hören.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Weißt du, weil ich unter...
Jetzt kommt
weißt
der du, hier wieder mit seiner politischen Message.
Nee, du bist mein Bruder für mich, Marius, und ich unterstütze dich erstmal in allem, was du machst, aber mein Zweitwohnsitz hergeben dafür. Das muss ja Erstwohnsitz sein.
Du musst wirklich dein komplettes Leben für mich opfern, Daniel.
Muss ja der Erstwohnsitz sein. Aber dann ist das Ding, ich brauche wenigstens ein grobes Konzept. Also ich will nicht, dass du mir irgendwie ausarbeitest, so, also die Steuern werden so erhöht und ich möchte gerne investieren in die Infrastruktur. Dafür bist du nicht da.
Das ist zu progressiv.
Weißt du, wenn es so eine Nummer wird wie Sonneborn oder Semsrott fahren, dann brauche ich ein Feeling dafür, in welche Richtung das geht. So was die im Europaparlament machen.
Ich kann dir schon mal zwei Punkte sagen, die ich mir überlegt habe, als Programmpunkte. Wenn ich Landrat bin, Leute, das ist auch die Amtsansprache, die Wahlkampfansprache erstmal. Wenn ich Landrat bin, Leute, geht's auf dem Land allen viel besser. Aus folgendem Grund. Wir wissen alle, auf dem Land sind sau viele Bierfeste, Kirchwein, sowas in die Richtung. Und was braucht man da? Bisi Kohle fürs Bier, für die Mass. Und drum kriegt jeder, der im Landkreis Würzburg wohnt, einmal im Jahr eine schöne Flatrate, eine schöne 10 Euro überwiesen, um sich einfach mal amtlich eine Mast reinzutun auf meinem hauseigenen, auf dem dorfeigenen Volksfest. Das ist zum Beispiel einer meiner Punkte.
Wie viele Leute wohnen denn so in deinem Landkreis?
Grob über den Daumen, ich würde sagen, nicht mehr als 20.000.
Politprofi.
So, und wenn wir jetzt bei diesen 20.000 dann 10 Euro pro Person pro Jahr haben, dann sind wir ja schon bei 2 Milliarden Euro. Wo willst du die her? Da musst du jetzt schon häufig im Lotto gewinnen und es anlegen.
Daniel, jetzt kommt nämlich Punkt 2 meiner zweipünktigen Programmagenda. Alle Leute, die von der Stadt ins Land ziehen, ganz ehrlich, die will auch keiner haben. Die Zugezogenen, wer will schon in seinem Ort zugezogen haben? Die zahlen eine amtliche Zugezogenensteuer, dass sie jetzt einfach auf dem Land wohnen und aus der Kasse fließt dann wieder die Kohle an die Leute zurück. Fürs Bier.
Ja, das klingt für mich hervorragend.
Also, aber wenn ich mich damit denn hab, dann ist alles verloren.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass es dann nicht mehr so viele Leute gibt, die in den Landkreis ziehen wollen. Wenn die finanzieren müssen, dass ihr ganzes Dorf dann einfach umsonst saufen kann.
Ja, vielleicht müssen da die Details noch ein bisschen ausarbeiten, aber das ist doch in der Politik nichts Neues. Dass da von Anfang an alles steht, dann wäre ich auch ein guter Politiker, ganz ehrlich.
Ich wollte eigentlich sagen, wie viel kann man als Landrat kaputt machen und schlecht machen und wie viel kann schief gehen?
Also, glaube ich. Ich fahre den Karren so amtlich an die Wand und der Landrat in Würzburg ist 5 Jahre gewählt und kann nicht abgewählt werden. Das wird wirklich, danach sieht's ja aus wie in Mordor, Leute.
Was ist, wenn man irgendwelche üblen Verbrechen, also wenn man seinen Nachbar ersticht? Kann man dann abgewählt werden?
Du kannst über den Tod hinaus abgewählt werden. Du auch noch als Sarkophag wirklich in Ägypten, wenn du eingebettet wirst, bist du auch noch Landrat für die nächsten 3 Jahre.
Das klingt nach einem soliden Konzept.
Also ihr wisst, wie es ist, wählt mich.
Geht es einfach so oder musst du da für eine Partei kandidieren?
Ich glaube, es geht sogar parteilos. Ich habe nämlich auf Wikipedia gelesen, dass es mehrere Landräte gibt, die sogar parteilos sind. Also als Experte würde ich sagen, geht es auch ohne Partei.
Okay, da werden sich ja die 20.000 Leute in deinem Landkreis freuen.
Ich brauche nur 10.000, dass ich gewählt werde. Das werden wir wohl hinkriegen.
Obwohl, die Kinder brauchst du nicht. Ja, du kannst, stimmt, du musst ja im Prinzip nur schauen, wie die demografische Verteilung ist im Landkreis und kannst einfach sagen, okay, so 62% der Wahlberechtigten sind einfach Rentner, dann kannst du, bei denen kommt es dann sowieso dann gut.
Dann schön in die Altenheime rein,
ja.
Trink dann mal ein bisschen Kaffee mit denen, bring denen auch mal ein Vino Iso bei.
Und singst mit ihnen dann irgendwie Weiße Rosen aus Athen und dann sind die voll auf deiner Seite.
Das glaube ich auch.
Hervorragender junger Mann, das ist so nett von Ihnen, dass er daherkomme und sich mit uns beschäftige. Das ist so nett, wissen Sie.
Ich muss auch sagen, ich habe vergessen, wem ich das erzählt habe, aber ich habe das irgendeiner Dame erzählt aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und wollte es eigentlich, ich dachte, ich habe es so erzählt, dass es auch wirklich als Gag rüberkam, diese ganze Geschichte. Wurde aber erstmal mit massiv Lob überhaupt, ja, das behäuft, ja, das finde ich ja so toll, wenn ihr junge Leute in die Politik gehen und ja, in welcher Partei ist denn der und welche Konzepte vertritt der dann? Und ich war völligst überfordert, hatte eigentlich schon das Meme zückbereit, hab's dann doch wieder zurückgezogen.
Wohnt ihr im Landkreis Würzburg? Ja, brauche ich dringend deinen Kontakt haben. Auf die ganze Idee kam ich ja auch nur aus einem Grund. Erstens, eigentlich aus 2 Gründen. Erstens ist es das Nächste, wie ich an den Titel König von Franken in meinem Leben jemals rankommen werde. Mhm. Zweitens, weil ich mal auf unserer Kirchweih einen Dialog gehört habe, auf anderen Tisch haben sich 2 Leute über den Landrat Eberhard Nuss bei uns unterhalten. Das ist wirklich ein 1:1 Zitat. Der Landrat Nuss, der war bei uns beim Feuerwehrfest. Den wähle ich. Und wenn das die Argumentation ist, geht wirklich, das ist doch alles, was ich mache, komplett drüber hinaus. Das ist völlig überambitioniert.
Ja, aber da siehst du mal, wie gerade auf lokaler und regionaler Ebene teilweise auch noch Wahlen irgendwie gewonnen werden.
Ja, unser Landrat hier, der plant seinen Terminkalender auch nicht dann, wann die Veranstaltung beginnt, sondern ab wann das Bier ausgeschenkt wird. Also es ist wirklich.
Und das Geile ist, als Landrat bist du bei jedem Fest auf dem Land und säufst das Bier. Und weil du das Bindeglied bist zwischen Stadt und Land, bist du auch noch bei der Stadt bei jedem Fest und säufst die Hucke zusammen da. Das ist einfach Win-Win. Das ist wie ein geiler Oberbürgermeister, der einfach so ein größeres Gebiet hat, aber sich auch mehr leisten kann, weil die Leute auf dem Land einfach ehrlicher sind.
Und Chauffeur. Ich sag's nur.
Ach, echt? Als Landrat kriegst du auch einen Chauffeur?
Sogar der OB von Würzburg hat einen Chauffeur.
Was? Krass. Obwohl, ich will eigentlich gar keinen Chauffeur. Ich will einfach nur ein geiles Fahrrad.
Ich würde mich schon gerne um 10 saufen und dann zur nächsten Veranstaltung brettern lassen. Also.
Ja, okay, das ist ein gutes Argument, ja. Scheiß aufs
dann
Fahrrad.
Dann kotzt du dem erstmal schön ins Handschuhfach jeden Tag.
Oder einfach so ein Kurzstreckenflugzeug, wo ich dann von Dorf zu Dorf einfach direkt geflogen werde.
Einfach so ein Paraglider.
Ja, oder so ein Helikopter, einen eigenen. Das wäre es, ein Helikopter.
Oder einfach mit Segway von Land zu Land rödeln.
Wie schaut es denn jetzt eigentlich mittlerweile bei dir aus als Elektroroller-Ultra?
Ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen, sonst ist mir gerade alles zu aufgeregt. Erstens will ich hier so ein Ding, zweitens ist es nicht so ganz klar, was braucht eine Zulassung, was braucht keine Zulassung, wann kommst du in den Knast, wie viel Kohle zahlst du für das Ding. Ich warte jetzt erst nochmal 3-4 Monate und dann wird aber amtlich was weggerollt.
Ja, dann ist der Lottogewinn auch da und dann können wir
los. Genau, ja.
Das kann man wahrscheinlich dann auch brauchen. Nee, so teuer sind die ja gar nicht, oder? Geht doch.
Das geht von bis, sag ich dir, wie es ist.
Und dann kommt noch eben dazu, brauchst du,
und dann brauchst du eine Zulassung, brauchst du keine, musst eine Versicherung abschließen. Da sind so viele laufende Kosten teilweise mit verbunden, da bin ich auch einfach zu dumm für.
Da will man sich aber auch einfach nicht mit beschäftigen. Weißt du, vor allem, wenn man sich denkt, ich will einfach nur so einen geilen Roller haben und dann, ja, Zulassung, dann müssen sie noch Steuer und hier und dann denkst du jetzt, was? Nee, ich will einen Roller haben, Leute.
Mein Ziel ist eigentlich, dass ich erstmal ein bisschen abwarte, bis das wirklich die meisten haben. Dann suche ich mir so ein paar YouTuber raus, die das ganze Ding sehr euphorisch testen. Dann warte ich nochmal 1-2 Monate, schaue, wer von denen kommt in den Knast und wer nicht und dann kaufe ich mir genau das Gerät, was die sich aufgekauft haben.
Klingt gut. Es gibt ja jetzt, also in vielen Städten, auch in Augsburg, gibt es jetzt Leihroller. Also die stehen halt überall in der Stadt rum und hast eine App, wo du halt schauen kannst, okay, mein Standort, wo ist da der nächste Roller? Und dann siehst du, aha, da, dann kannst du damit halt fahren, ist auch angezeigt, wie viel Akku der noch hat und so. Ich weiß nicht, ob oder wie viel das kostet, keine Ahnung. Also es wird safe was kosten. Aber du fährst damit halt rum, stellst ihn irgendwann wieder ab, so. Aber das Ding ist, die haben ja alle einen Akku und der muss ja wieder aufgeladen werden. Deswegen gibt's Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja nichts anderes machen, als quasi nur von Roller zu scheppern und diese Dinger aufzuladen. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe leider das Video noch nicht gesehen. Auf YouTube gibt's ein Video von einer, die das halt eine Nacht lang gemacht hat. Also wirklich irgendwie hat gesagt, okay, 20 Uhr fange ich an, bis morgens um 6 oder was. Und ich fülle die ganze Nacht einfach nur die Akkus auf und schau mal, was ich dabei verdienen kann. Das finde ich interessant.
Fahren die auch dann mit
dem E-Roller? Muss ich sagen, hab ich mir angeschaut. Ich glaube nicht, so war der gleiche Beitrag, weil ich habe nämlich einen Typen gesehen, der fährt abends um 10 los wie ein Irrer und stapelt dann diese Scooter aufeinander, fährt dann so teilweise mit 4 Scootern übereinander gestapelt, wieder nach Hause, hängt die irgendwie am Strom und liefert die dann bis 5 Uhr morgens wieder raus. Mhm. Aber das auch in ganz komischen Knebelverträgen. Finanziell fragwürdig, ob sich das lohnt. Oder auch noch Strom, den Strom musst du ja auch noch dafür zahlen. Also wirst da so ein bisschen abgespeist.
Naja.
Und ich sag, wie es ist. Der Typ sah alles andere als entspannt und glücklich aus. Also,
nee, das ist sowas. Das sind die DHL-Boten und Lieferando-Boten der Zukunft, sind dann die Leute, die ganzen E-Sachen aufladen müssen.
Ganz ehrlich, wenn das für mich Spaß bedeutet, sollen sie es machen.
Ja, auf jeden Fall. Irgendjemand muss es dann halt auch machen.
Es gibt immer Verlierer in der Gesellschaft, Leute. Und wenn es da eben der Auflademann ist.
Aber ich finde insofern das Ganze interessant, weil eine Diskussion, die es ja jetzt auch immer wieder gibt, ja, je mehr Maschinen und künstliche Intelligenz es gibt, dann werden uns irgendwann die Berufe weggenommen. Und das hat mir auch damals schon gesagt, irgendwie als Autos erfunden worden sind, haben sie ja auch gesagt, die ganzen Pferdekutscher irgendwie, ja, uns werden dann die Jobs weggenommen und wir haben dann keine Arbeit mehr.
Ja, und hatten recht.
Ja, das Ding ist, die haben dann halt was anderes gearbeitet. Die waren dann vielleicht irgendwie Automechaniker plötzlich oder sowas. Oder haben halt einfach was anderes gesucht. Klar, manche Berufsfelder fallen irgendwann in der Historie weg, aber es werden dafür auch immer wieder neue geschaffen. Und auch während das jetzt nicht der geilste Job der Welt ist, aber zum Beispiel, wer hätte vor 5 Jahren gedacht, okay, es gibt dann halt Leute, die irgendwie nachts Elektroroller in der Stadt aufladen. So, und das will ich einfach nur damit sagen. Deswegen, kleiner Appell, seid nicht zu sehr von der Zukunft und der Übernahme von künstlicher Intelligenz oder neuen Entwicklungen besorgt. Bisher hat es auch noch immer geklappt. Und so wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft sein.
Diese Fortschrittsverweigerer, die können mich mal am Arsch lecken.
Hasse ich auch. Ich rede auch nur noch mit Google Assistant, als wäre es wirklich meine eigene Frau. Ich gehe einen Schritt weiter einfach. Ich bin Vorreiter.
Ich bin neulich ganz erschrocken. Ich habe, als ich die eingerichtet habe, den Google Assistant vor ungefähr, naja, lass mal 5 bis 8 Jahre sein, habe ich mir Namen vergeben. Und wenn du irgendwann mal Spotify aufrufst und die antwortet mit, ja, Hurensohn, hier ist die Playlist. Mich zerreißt es trotzdem jedes Mal.
Das ist ein guter Gag, der über 5 Jahre gereift hat einfach. Ich habe neulich auf Google gefunden, dass du kannst, wenn du diesen Assistant auf dem Handy hast, speichert er die ganzen Audio-Files, die du reinsprichst, was jetzt auch jetzt keine Überraschung mittlerweile mehr ist. Der habe ich mir einfach mal angehört und war erschrocken, wie sich meine Stimme 2015 angehört hat. Ich rede einfach komplett anders. Ich rede einfach, als wäre ich auf Koks oder wie ein komplett anderer Sprachduktus. Das war interessant rauszufinden, hab danach aber trotzdem sicherheitshalber mal alle Files gelöscht. Einfach, weil es auch ein bisschen gruselig ist.
Voll. Deswegen, ich habe noch nie einen Sprachassistenten selbst genutzt. Ich habe vielleicht mal, wenn bei irgendwelchen Freunden oder so, wenn da, keine Ahnung, Siri ist oder wenn da Siri ist, das klingt wie so eine anwesende Person, so hallo, wenn da Siri ist oder Alexa oder sowas, dann habe ich es mal ausprobiert, um irgendwie, keine Ahnung, erzähle einen Witz oder um diese AI dann zu beschimpfen oder so, aber ernsthaft so in die Wohnung stellen, das würde ich irgendwie noch nicht machen. Also
bei mir klappt es auch nie. Also ich wirklich stehe in der Küche, koche und sage, ey, Google, spiel das nächste Lied, so. Ey, wirklich in 80% der Fälle zeigt es mir irgendwas anderes an, löscht alles, es funktioniert.
Oder der Klassiker, Google googelt's einfach.
Ja, such das nächste Lied einfach.
Okay.
Google, such nächstes Lied. Ja, also
für danke, gar danke dafür.
Aber es ist ein neues Zeitalter. Und jetzt habe ich wieder eine schlechte Überleitung. Denn wieder eine fragwürdige Frage. Das Feuer hat ja offensichtlich irgendwann mal ein neues Zeitalter eingeläutet. Ich nenne es mal das Zeitalter des gerösteten Fleisches. Meint ihr, es gibt noch mal so einen Schritt, wie das Feuer, das kulinarisch alles verändert?
Nein.
Und da liegst du falsch. Denn es gibt bereits den nächsten Schritt. Ich habe ihn nämlich schon entdeckt.
Oh nein.
Flo hat eine Idee.
Vakuumieren?
Nee, ist nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja. Ist nicht aber eine Revolution wie das Feuer, nee. Aber
ist wird auf jeden Fall notable. Ist auf jeden Fall notable. Mhm. Meine These ist: Seit der Erfindung der Fritteuse ist alles anders, wirklich.
Das ist das, erstaunlich
das,
wahr.
Das Frittieren ist das Feuer des 19. Jahr, 18. Jahrhunderts. Von mir aus auch 17. wahrscheinlich 20. aber realistisch gesehen. Weil du kannst mit der Fritteuse alles machen, was schon existiert. Rohes Fleisch, gekochtes Fleisch, um das Feuer schon drin zu haben. Du kannst Snacks machen, wie Schokoriegel, Zucchini. Du kannst da alles reinwerfen und es schmeckt komplett anders. Du kannst da Banane außenrum machen. Das ist wirklich, das ist wie so ein Baum. Du hast erst alles roh, Obst, Gemüse, dann kommt das Feuer und du hast ganz viele verschiedene Äste. Wirklich, das verteilt sich über die Jahrtausende. Was es an Gerichten gab in den letzten 10 Milliarden Jahren, nur wegen dem Feuer, kann keiner beschreiben. Und dann, von jedem dieser Äste, als die Fritteuse erfunden worden ist, haben sich noch mal so viele geöffnet. Und bis heute ist, glaube ich, noch nicht das Potenzial einer Fritteuse komplett entdeckt worden.
Punkt 1, es ist schwierig, da jetzt irgendwas drauf zu sagen. Punkt 2, du bist ein bisschen irre und ich finde es aber interessant und ich kann deinen Punkt tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Weil wenn du es gerade so dieser Baum, den du beschrieben hast, dieser Stammbaum der Gerichte, wenn man so will, ja, kann ich nachvollziehen. Aber das Ding ist, der Unterschied bei Feuer war ja einfach, ich kann Sachen nehmen, wenn ich die so esse, sterbe ich. Und wenn ich sie kurz darüber reinhänge, dann sterbe ich nicht, sondern ich lebe und es ist geil. Das ist so, das war ja auch so das große Ding so beim Feuer damals. Weißt du, als wir damals so rumsaßen und so, wisst ihr, das ist eigentlich der Unterschied. Und das gibt mir die Fritteuse nicht ganz.
Ich glaube, es gibt ja die Fritteuse zurück, ehrlich gesagt. Ja. Wenn du zu viel frittierst, stirbst du wieder.
Das ist das Ding so. Da kannst du was nehmen. So Brokkoli, super geil, frittiert. Oh, jetzt stirbst du ein bisschen früher. Ja.
Aber hast du mal ein Snickers frittiert, Daniel?
Nee, das hat auch einen guten Grund.
Weil, ja, sehr wahrscheinlich stirbst du früher, aber es schmeckt wirklich relativ geil. Das kann ich, leider muss ich das empfehlen.
Ja, ich glaube,
das tut mir auch im Herzen weh und meiner Fettleber auch, aber ich muss sagen, wie es ist.
Ja, ich glaube, so wie ihr vorhin gesagt habt, dass ihr Suchtmenschen im Glücksspielbereich seid oder wärt oder sein könntet oder werden könntet, so ist es bei mir mit Essen. Und wenn ich irgendwas finde, was mir sehr, sehr gut schmeckt, dann sterbe ich daran. Das ist einfach so mein Ding. Und ich glaube zum Beispiel, wenn ich frittierte Snickers probieren würde und es taugt mir, dann würde ich halt einfach innerhalb von 2 Wochen an kompletter Verfettung aller meiner Blutgefäße sterben.
Aber du hättest die schönsten 2 Wochen meines Lebens.
Und die letzten 2 Wochen meines Lebens. Es ist so ein 50-50. Und momentan tendiere ich eher zu der Überlebenseite. Weil es kann ja sein, dass ich irgendwann was anderes finde, was auch super geil schmeckt, was mich aber am Leben lässt. Irgendwie so, weiß nicht, Rotkohl.
Obst.
So ein schönes Obst einfach.
Aber ich würde mir an der Stelle will ich es nochmal offiziell sagen, nie eine Fritteuse kaufen, weil die ganze Bude stinkt nach Fett. Ja. Das hasse ich einfach wie die Drecksau.
Stimmt, kannst ja so eine Heißluftfritteuse.
Ja, aber das ist alles das Wahre.
Nee, das ist, da schmeckt, glaube ich, nichts draus. Nee, aber das Ding ist, die Zeit verfliegt, wenn man schwitzt.
Ich glaube, der Daniel will einfach zum Ende kommen, bevor diese unangenehme Überleitung jetzt noch zu Ende geht. Gehe ich davon aus, dass Daniel zum Ende kommen will? Kann das sein, Daniel?
Minimal.
Sehr gut.
Oder sehe ich das auf meiner Uhr gerade falsch? Ich sehe es bestimmt
nicht. Nee, angemessen zu sagen, Leute, ciao.
Genau. Hast du am Ende noch eine königliche Weisheit für uns?
Frittiert nicht so viel, wie ich gerade eben gesagt habe. Macht's nicht. Bitte, es geht um euer Leben. Frittiert nicht so viel, wie ich es gerade prophezeit habe. Sonst hört den Podcast wirklich keiner mehr.
Schreibt uns in die Kommentare, was ihr mit der Million machen würdet. Oder mit den 20.
So, das ist nämlich hier Social Media Aufruf.
Wir fangen jetzt mal an, so richtige Social Media Typen zu werden. Mhm. Oder wir machen so eine richtige Einbindung. Ja. Schreibt uns einfach mal, wie gesagt, die E-Mail wegen dem Kasten läuft das Gewinnspiel. Die drei Frankenzeichen at gmail.com betreff Stiegel. Dann Flori, die Kommentare, was war's nochmal?
Die Lotto-Million?
Ja, die Lotto-Million oder Daniel, darfst du noch was raussuchen?
Ja, ich wünsche mir natürlich irgendwelche Bilder auf Instagram, wie ihr gerade unseren Podcast hört. So.
So, jetzt habt ihr alle eine Aufgabe. In der Woche fragt man euch ab. Oder in 2 oder in 5 Wochen, je nachdem, wann die nächste Folge wiederkommt. Wir sind dann nicht so konsequent.
Es kommt mit dem Alter. So wie CDU-Wählen.
Oh Gott. Okay, jetzt ist es wirklich vorbei. Das Thema machen wir nicht mehr auf. Leute, macht's gut.
Ciao. Ciao.
Es ging jetzt überraschend schnell alles.